Ein Pastor hat ja eigentlich ganz unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Und so kam es dann, dass vor einigen Jahren jemand in besonderem Anliegen zu mir trat. Da wollte eine ledige Frau, dass ich so etwas werde wie ein Testamentsverwalter. Testamentsverwalter. Sie überreichte mir ein Schriftstück, eine Frau aus einer anderen Gemeinde, ungefähr so mit diesen Worten: Lothar, das hier ist mein letzter Wille. Der soll in Kraft treten, wenn ich verstorben bin. Ja. Ich sage euch jetzt nicht, was drin stand. Sie hat mir das zu lesen gegeben. Ich sollte das lesen. Das war schon beachtlich. Und das, glaube ich, hätte bei Leuten, wenn das in Kraft getreten wäre, ja, das hätte was bewirkt. Da wäre Freude aufgekommen. Ich habe das Schriftstück gut aufbewahrt. Dennoch war das ja nur eine Willenserklärung. In dem Moment, als die Frau mir das reichte, steht da nur was auf dem Blatt. Eine Gültigkeit hat das ja noch nicht. Sie hätte doch jeden Moment wieder kommen können zu mir und sagen: Ach Lothar, komm her, gib das mir doch zurück. Ich habe mir es doch anders überlegt. Ich zerreiße es. Oder sie hätte kommen können und hätte mir sagen können: Ich habe mir es anders überlegt. Das Letzte zählt nicht mehr. Ich habe was Neues. Nimm das. Oder sie hätte sagen können: Nein. Ich habe die jetzt beobachtet. Gib mir es wieder zurück. Ich gebe niemandem eins. Und Testament gibt es nicht. Und es wäre unter Umständen in die Situation, zu der Situation gekommen, dass die eigentlichen Personen, die da beschenkt werden sollten, mit leeren Händen ausgegangen werden. Ein Testament ist lediglich ein Schriftstück. Und zwar ein Schriftstück solange die betreffende Person lebt. Es ist noch nicht rechtskräftig. Aber in dem Moment, in dem die Person dann verstirbt, tritt eine ganz andere Situation ein. In dem Moment ist das rechtskräftig. Jeder und jede hat sich danach zu richten. Das ist nicht mehr umzustoßen. Und dieses vergleichende Bild von einem Testament nimmt der Hebräerbriefschreiber auf, wenn er versucht zu erklären, welche Auswirkungen das Sterben Jesu Christi am Kreuz haben. Ich lese uns mal im Verlauf dieser Predigt immer so einige Verse aus dem Kapitel 9 des Hebräerbriefes. Ich beginne mal mit Vers 15, 16. Dort heißt es: Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Mit dem neuen Bund verhält es sich nämlich wie mit einem Testament. Und dazu muss man wissen, Bund und Testament ist eigentlich das gleiche Wort. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall wird es gültig. Und solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Soweit erstmal dazu. Einen Gedankengang muss ich erklären, bevor man da richtig einsetzen kann. Ich habe ihn überschrieben mit die offene Rechnung. Wir haben heute Karfreitag. Karfreitag, das Wort kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet so viel wie Trauer, Klage, Jammertag. Also nicht, was das halt ein Freitag ist, ein freier Tag, sondern kommt woanders her. Ja, von der Kreuzigung Jesu. Als eine Zeit der Klage, der Trauer, des Kummers. Aber es ist auch dieser Tag, an dem Gottes Liebe zu uns Menschen sich unvergleichlich zugespitzt hat. Gottes Sohn Jesus Christus, er wurde nicht nur Mensch, um unter uns Menschen zu leben und sozusagen vielleicht auch gute Worte mitzugeben, die ganz gut sind, sinnvoll sind für unser Leben. Aber auch nicht nur, um Menschen zu heilen. All das, finde ich, hat seinen Platz, ja. Aber das Zentrum ist damit noch nicht getroffen. Das Zentrum liegt woanders. Vor Gott, dem Vater, lag die unbezahlte und für uns Menschen unbezahlbare Rechnung da. Sie war dadurch entstanden, dass der Mensch so sein wollte wie Gott. Der Mensch wollte aus der Rolle des Geschöpfes heraus und wollte in die Rolle des Schöpfers. Der Mensch wollte selbst entscheiden, die Kriterien setzen, was gut und böse, was richtig und falsch ist. Er wollte das selbst. Und so hat er sich entschieden. Und er hat sich entschieden, sich gegen Gott zu stellen, Gottes Willen. Und damit ist so ein Bruch entstanden zwischen Gott und Menschen. Ein Bruch. Die Folge: Es setzte sich in den Menschen ein anderes Gedankengut fest. Das greift bis heute. Das lautet vielleicht so ungefähr so: Ich komme ohne Gott in meinem Leben aus, und wenn nicht, dann biete ich ihm gute Taten als versöhnendes Zahlungsmittel an. Und dann wird er schon irgendwie zufrieden sein. Ich muss mich halt nur gut anstrengen. So bleibt der Mensch in seinen Möglichkeiten hängen. Und die werden ihm zum Verhängnis, weil er bei sich selbst bleibt. Denn es gibt für den Menschen, es gibt für ihn keine Währung, in der wir Menschen vor Gott diese offene Rechnung der Trennung bezahlen könnten. Nein. Wer es trotzdem versucht, der bleibt irgendwie in so einem Systemfehler drin. Das wird auch nicht besser dadurch, dass man viele guten Taten vorweist oder meint, vorweisen zu können. Sicherlich waren viele von uns schon mal in einem Land mit einer anderen Währung. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Situation, wo man es verspürt hat. Man wollte bezahlen, aber man hatte nicht kein Geld mehr in dieser Währung. Und wenn man dann im Obst- und Gemüsestand auf dem Markt irgendwo ist und man will zahlen, aber man hat nicht die Währung, geht nicht. Passt nicht. Okay, wir haben uns Hilfsmittel organisiert, wir haben Wechselkurse gemacht, dass wir irgendwie versuchen, da klarzukommen. Ich gebe Ihnen den Euro oder die 10 Euro und das kommt so ungefähr hin, muss ein bisschen großzügig sein. Vielleicht nimmt der Mann im Obstmarkt das an. Vielleicht aber auch nicht. Gott aber nimmt keine Fremdwährung an. Gott nimmt nur die Währung an, die bei ihm Bestand hat, die vor ihm zählt. Was ist so das Zahlungsmittel, um diese offene Rechnung vor Gott auch bezahlen zu können? Das Zahlungsmittel ist ein völlig im Einklang mit Gott stehendes Leben. Ein völlig im Einklang mit Gott stehendes Leben. Und dann macht Betsch. In dem Moment, wenn ich das auf mein Leben beziehe und tu es mal auf dein Leben. Bist du draußen? Bin ich draußen? Dann nützt es auch nichts, dass ich 5, 7, 9 gute Taten aufzählen kann. Ich bin draußen. Fertig. Ich kann nicht völlig im Einklang mit Gott gut stehen. Geht nicht. Und da kommt jetzt Jesus Christus. Und da kommt das Testament jetzt ins Spiel. Nämlich der Sohn Gottes und Gott der Vater, die haben sozusagen unter sich, wenn ich das mal so menschlich sagen darf, unter sich so einen Weg ausgemacht, wie diese offene Rechnung in einer gültigen Währung bezahlt werden könnte. Und das ist Karfreitag. Indem Jesus Christus als Sohn Gottes, der ja in völliger Übereinstimmung mit Gott dem Vater steht, stellvertretend stirbt. Also, er bezahlt mit seinem unschuldigen, aber göttlichen Leben. Das ist die Währung, die vor Gott gilt. Das ist wie so ein anderes Beispiel, das ist wie ein schwarzes Loch, da passt alles rein. Das wird alles aufgesogen, alle unsere Schuld wird aufgesogen, dort, wo Christus unschuldig leidet und stirbt. Er hat bezahlt in dieser vor Gott gültigen Währung. Und damit ist die Rechnung auch bezahlt. Gott holt da nicht einen Nachschlag. Damit ist die Rechnung bezahlt. Das ist am Karfreitag geschehen. Im Johannesevangelium wird auch die Kreuzigung geschildert. Und da ist es das letzte Wort, was Jesus sagt, es ist vollbracht. Und das meint er damit. Es ist vollbracht, das ist jetzt bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Aber ich sagte, das ist ein Vorgedanke auch zum Hebräerbrief, der auf die Evangelien zurückgeht. Jetzt kommen wir wieder zurück in den Hebräerbrief hinein. Gottes Testament. Gottes Testament ist rechtlich in Kraft getreten. In dem Predigtext im Hebräer 9 heißt es dazu in Vers 16 und 17, mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Erst im Todesfall ist es gültig. Solange der Betreffende lebt, ist es noch nicht rechtskräftig. Und der Nachweis über den stellvertretenden Tod Jesu Christi ist am Karfreitag erbracht. Das Testament Jesu Christi, der Sohn des Sohnes Gottes, das ist jetzt kräftig, wirksam, rechtlich gesichert. Und das heißt, in Versöhnung mit Gott zu leben, ist jetzt wieder möglich. Das ist die zentrale Botschaft am Karfreitag. In Versöhnung mit Gott zu leben, ist jetzt wieder möglich. Mein Wunsch, mehr noch, mein Gebet ist es, dass dich und mich diese Botschaft vom Karfreitag im Herzen trifft. Dein Herz erreicht. Vielleicht hörst du die so, ich sage es zum 237. Mal. Das kann sein. Da hören, rein, raus. Mein Wunsch wäre es, dass es dahin geht, bildlich gesprochen. Ja, du, Versöhnung, deine Versöhnung ist möglich. Christus hat die Rechnung bezahlt. Wenn das ins Herz geht, dann hat vielleicht Freude und Dankbarkeit seinen Platz. Dann hat vielleicht Betroffenheit und Tränen ihren Raum. All das gehört hinein. Und das hat Platz am Karfreitag. Ja. Denn eins steht fest. Gottes Testament ist immer noch gültig. Konkret gesagt, es ist heute gültig. Hier, in diesem Gottesdienst. Jetzt, in dieser Predigt. Gerade wenn ich es ausspreche. Es ist gültig für dich und für mich. Hebräerbrief, mal einige Verse weiter, Kapitel 9, Vers 25 und folgende. Christus brachte sich selbst als Opfer dar. Und er brauchte das nur ein einziges Mal. Andernfalls hätte er ja seit Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Ich kann ja verstehen, wenn Menschen über lang zurückliegende Ereignisse sagen, wer weiß, ob die Entscheidung noch zählt. Manchmal haben wir ja mit solchen zweifelnden Fragen eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Weil wenn wir heute auf diesen Menschen zugehen würden, nö, das zählt nicht mehr. Das ist schon längst vergessen, das ist weg. Aber bei Gott ist das anders. Er gibt schon vorab bekannt, sein Testament bezieht so lange Menschen mit ein, bis er auf eine sichtbare Art und Weise wiederkommt hier in diese Welt. Und das ist ja noch nicht passiert. Wir sind noch hier. Also steht das noch aus. Also ist es noch gültig. Also zählt es noch. Jetzt, heute, hier. Seine Aussage trifft zu. Dritter Gedankengang. Du und ich, wir sind in Gottes Testament berücksichtigt. Mal eine Frage. Wer war denn von uns schon mal dabei, wenn es so eine Testamentseröffnung gab? Oder hat so mal so ein Testament in der Hand gehalten? Ja? Das ist irgendwie was Besonderes, oder? Wenn man da sogar selbst noch seinen Namen drin findet. Und ich hoffe, das war eine Situation, und dem ging es dann nicht nur um Blumentopf. Sondern du hast dann richtig gespürt, die Person, die das Testament geschrieben hat, die hat eine besondere Liebe zu dir gehabt. Und das ist der Grund, warum sie das so niedergeschrieben hat und damit nochmal zum Ausdruck bringen wollte, für dich gerne. Ich freue mich darüber. Ich habe dich sehr gemocht. Du bist mir wertvoll. Bei Gott ist das zumindest so. Seine Liebe zu dir und zu mir, seine Fürsorge, das ist die Triebfeder quasi, mit der er das Testament schreibt oder geschrieben hat. Sein Testament, in dem du und ich berücksichtigt sind. Was macht das mit uns zu hören, dass Gott dich und mich berücksichtigt hat bei seinem Testament, in seinem Testament? Halten wir heute am Karfreitag doch mal auch einen Moment inne bei der Hetze durch diesen Alltag. Gott hat ein Testament geschrieben, in dem dein Name drin steht. Dir will er etwas vererben. Nehmen wir uns Zeit, das zu denken. Nehmen wir uns Zeit, Gott dankbar zu sein dafür. Froh zu sein, dass er dich und mich nicht vergessen hat. Nehmen wir uns Zeit, Achtung und Respekt zu erzeugen für das, was es Jesus gekostet hat, dass er dieses Testament geschrieben konnte. Denn wie heißt es? Damit es rechtskräftig ist, muss die Person erst sterben. Und das hat er gemacht. Ich finde, der Inhalt dieses Testaments ist mehr als ein Blumentopf. Der ist schon gewaltig. Der Inhalt, Jesus spricht zu, dir und mir ist die Schuld vor Gott vergeben. Du und ich sind zu Kindern Gottes ernannt worden. Und so heißt es in Vers 15, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Wir dürfen diese gültige Erbschaft in Besitz nehmen. Besitzen heißt zu unserem erklären. Damit ist gemeint, Gott hat einen Platz in seiner himmlischen Welt für dich und für mich vorgesehen. Boah. Und das dürfen wir zu unserem erklären. Das ist Karfreitag rechtskräftig geworden. Mit diesem Testament wird etwas geregelt für Zeit und Ewigkeit. Wie ist das? Hast du dein Bankkonto im Kopf, wie viel drauf ist jetzt? Das wird dir nichts mehr helfen. Das musst du hier lassen. Wenn du sonst nichts hast, ist blank. Nein, bei Gott bist du nicht blank. Bei Gott hast du die Zusage bekommen. Du darfst mit ihm leben, du hast einen Platz, du hast Raum in der Ewigkeit bei ihm. Aber nun steht da in dem Bibeltext, die Gott berufen hat. die Gott berufen hat. Und du sagst dir vielleicht, was weiß ich denn, wen der berufen hat? Ich will mal sagen, ich erhebe nicht den Anspruch, die Personen alle mit Namen aufzählen zu können, die Gott berufen hätte. Nee. Aber sehe das doch mal so, dass du heute hier bist, das hat bei Gott einen Grund. Er hat etwas mit dir, er hat etwas mit deinem, er hat etwas mit meinem Leben vor. Es spricht quasi alles dafür, dass Gott dich berufen hat oder dich berufen möchte, weil er dich anspricht. Es hat in der Geschichte immer wieder viele Menschen gegeben, die haben lange Abhandlungen über unterschiedliche, im Theologischen nennt man das Prädestinationsvorstellungen, gemacht. Ja, wie ist das denn mit dem Berufen erwählt? Gott, wen hat er nicht? Das sind ganz kluge Leute, nach langen Abhandlungen zu einem Entschluss gekommen, das ist eine einfache Prädestination, Luther zum Beispiel. Andere haben lange Abhandlungen geschrieben, es gibt eine doppelte Prädestination, das ist Calvin zum Beispiel, wie dem auch immer ist. Darüber kann man ganz heiß und ganz rechtgläubig streiten und diskutieren und die Gruppierungen haben sie aus den Augen verloren. Sie haben nicht zueinander, sondern gegeneinander gefunden. Aber weißt du was? Im Ergebnis trägt das für das Leben einfach nicht viel aus. Du kommst damit nicht weiter. Du und ich, wir stehen in der gleichen Situation. Wir sind auf die Anrede des Heiligen Geistes angewiesen. Und wo dies erfolgt, da ist es so, der Moment, in dem Gott dich und mich ruft. Wenn der Heilige Geist dich anredet, wenn du merkst, die Botschaft ist für mich. Oder wie formuliert es der Hebräerbriefschreiber einige Kapitel vorher, in Kapitel 3 und Kapitel 4? Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, so verschließt eure Herzen nicht. Genau, das ist es. Lasst uns im Gegenteil doch die Herzen öffnen für Gottes Reden. Und stellen wir dann fest, wir zählen zu den Berufenen, zu denen, denen Gottes Erbe gilt. Wir dürfen und wir können leben in der Verbindung mit ihm heute und für alle Zeit. Und da gibt es nur noch einen, um mit Augustin das Sprichwort aufzugreifen, einen springenden Punkt. Und er sagte, auf diesen springenden Punkt kommt es jetzt an. Diesen springenden Punkt kommt es an. Der wird auch in unserem Bibeltext genannt. Da heißt es nämlich, wir können das Erbe antreten, zu dem Gott uns gerufen hat. Wir können zu Christus kommen und ihn ehrlichen Herzens um Vergebung unserer Schuld bitten. Wir können es auch sein lassen. Das ist der springende Punkt. Wir können es tun oder sein lassen. Und in beiden nimmt uns Gott unserer Verantwortung ernst. Diese Verantwortung hat er uns Menschen übertragen. Wie heißt es in Vers 27, Hebräer 9? Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Was heißt das? Wir können sein Testament, indem er uns Vergebung und Versöhnung mit ihm anbietet, wir können es ausschlagen. Wir können es links liegen lassen oder rechts, wie auch immer. Kann man hier auch, ne? Trittst du das Erbe an? Ja oder nein? Du kannst doch nein sagen. Und so ist es auch hier. Du kannst doch nein sagen. Dann aber, unsere Verantwortung ernst nehmen, heißt dann aber auch, dann aber landen wir, so heißt es hier, dann landen wir im Gericht Gottes. Und zwar in einem Gericht, bei dem es für uns kein, das geht nochmal irgendwie gut gibt. Und zur Botschaft des Karfreitags gehört genauso diese Aussage. Christus starb für dich, er hat Versöhnung erwirkt. Er lädt dich ein. Aber wenn du es ausschlägst, gehst du in das Gericht. Ich glaube, das muss man auch am Karfreitag klar aussprechen. Denn immerhin ist der Sohn Gottes gestorben dafür. Und sein Tod war nicht softy, sondern es war eine Art und Weise, die grausam ist. Gott hat es sich nicht leicht gemacht. Und da spricht er uns in unserer Verantwortung als Menschen an, die er uns gegeben hat. Anders ausgedrückt, Heil oder Gericht entscheidet sich für dich und für mich daran, ob wir dieses Erbe auch antreten möchten und Gott das gegenüber erklären. Lass mich zum Schluss kommen. Ich möchte das tun mit einem Satz von Max Lucado. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz festhielten. Es war seine Liebe. Wie reagierst du auf diese Liebe, die Christus am Kreuz festgehalten hat? Es war deine Liebe zu dir, zu mir. Wie ist das mit seinem rechtskräftigen Testament? Hast du es angenommen? Dann ist Karfreitag ein Tag für dich, voll Betroffenheit, aber auch voll Freude. Denn Gottes Wille für dein Leben ist rechtskräftig geworden. Oder wie ist es mit dir? Möchtest du es heute annehmen? Schließlich ist heute nicht irgendein Tag. Heute ist Karfreitag. Heute ist der Tag, an dem wir uns besonders daran erinnern, wir wiederholen das nicht, aber wir erinnern uns daran, dass Christus gestorben ist. Heute. Du kannst es auch tun. Annehmen. Gottes Testament annehmen. Du kannst es ihm sagen. Wir können nachher nochmal nach dem Gottesdienst miteinander reden. Wir können gemeinsam zu Gott kommen, beten, mit ihm reden. Wir können ihm das gemeinsam sagen. Wie auch immer. Gottes Angebot ist da. Freu dich drüber, wenn du sein Testament angenommen hast. Es ist für dich. Schau drin, dein Name steht drin. Du gehörst dazu. Oder entdecke deinen Namen darin. Amen.